Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. In Deutschland ist eine Österreicherin gerade dabei, den Health-Sektor aufzumischen und kauft dazu mit ihrem Startup mittlerweile ganze Schönheitskliniken zu. Bevor wir sie kennenlernen, gibt es aber noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Ersten Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Jurys antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Bewirb dich jetzt unter www.glaubandich-challenge.at. Und jetzt begrüße ich Sophie Chung, die Gründerin von Kuno Medical im Podcast. Hallo Sophie.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Kuno Medical, das ist ja dein Baby, vor mehreren Jahren gegründet und auf den ersten Blick schaut es ein wenig aus wie eine Suchmaschine für Ärzte, so wie viele andere auch, aber wodurch unterscheidet sich dein Startup von vielen anderen Ärzteplattformen?
Ja, in der Tat. Also unser Ziel ist es, dass jeder Patient den richtigen Arzt findet. Der richtige Arzt ist aber nicht nur der, der jetzt irgendwie nebenan ist oder so, sondern der richtige Arzt ist der, den man sich leisten kann, der dann Zeit hat, wenn man ihn braucht und nicht erst in 6 Monaten. Und der richtige Arzt ist auch der, der sozusagen das Richtige kann. Und wenn man sich das halt aus dieser Brille anguckt, ist so das Thema Arztsuche, und wir reden da von komplexeren Behandlungen, schon ein bisschen nicht so einfach, wie wenn du halt einfach zum praktischen Arzt gehen willst für ich weiß nicht, Halsweh oder Bauchweh oder so. Also wir befinden uns da im komplexen medizinischen Bereich, das ist eine Sache, und das andere ist auch, und darauf sind wir sehr stolz, ist, dass wir international agieren. Wir sagen halt auch, dass es gute und schlechte Ärzte überall gibt und dass der richtige Arzt vielleicht nicht der ist, der jetzt gerade in der gleichen Stadt ist, sondern der könnte auch in einer anderen Stadt sein oder in einem anderen Land. Das heißt, wir eröffnen die Welt der Gesundheitsversorgung für unsere Patienten.
Wie funktioniert das in der Praxis? In Österreich ist das immer so ein populäres Beispiel, dass man zum Zahnarzt nach Ungarn fährt. Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit?
Ja, das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. Also Zahnbehandlungen sind in Österreich, aber in Deutschland, wie auch aber in vielen anderen europäischen Ländern, westeuropäischen Ländern, sehr, sehr teuer. Und es ist die Realität, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich ihre Zähne nicht leisten können. Und das ist dramatisch. Ja, das ist dramatisch, wenn du dir deine Zähne nicht leisten kannst. Und wenn es da einen guten Zahnarzt in Ungarn gibt, der die gleiche Zahnbehandlung für 30-40% weniger Kosten machen kann, dann ist das super gut für die Patienten, dass sie diese Option haben.
Und die finde ich dann auf eurer Plattform.
Genau.
Macht Kuno Medical, ihr macht einen großen Schritt nach vorne. Vergangene Woche bekannt gegeben, dass ihr Medical One übernehmt. Ich habe nachgeschaut, das ist ein Anbieter von Schönheits- und plastischer Chirurgie mit 12 Standorten in Deutschland. Aber erzähl mal aus deiner Sicht, Medical One, dieser Zukauf, warum gerade jetzt? Warum passt das gut zu euch?
Ja, vielleicht hole ich da so ein bisschen aus, auch in die Geschichte von Medical One. Also Medical One wurde ja schon einmal gekauft und übernommen, und das war vor einigen Jahren, und zwar von einem Startup namens Medidate. Und Medidate war auch ein deutsches Startup, das aber anders wie wir nur in Deutschland agiert und nur spezialisiert auf das Thema Schönheitsbehandlungen oder Schönheitschirurgie. Wir bei Kuno Medical, wir bieten ja 300 unterschiedliche Behandlungskategorien an. Also das fängt an von, wie du schon gesagt hast, Zahnbehandlungen, über Fertilitätsmedizin, über Herzoperationen und all diese Themen. Die waren aber zeitgleich im deutschen Markt, und man kannte sich halt. Die haben dann Medical One übernommen, was sehr, sehr spannend war, mit dem Gedanken, sozusagen vertikal zu integrieren und zu sagen, wir ownen die gesamte Patienten-Journey und machen das ganze digitale Marketing und besitzen dann auch unsere eigenen Kliniken und sind da voll integriert. Das hat damals auch Sinn gemacht und wir haben das auch sozusagen von der Seitenlinie sehr aufmerksam beobachtet, weil wir bei QNO Medical eigentlich immer gesagt haben, wir wollen keine Kliniken quasi besitzen. Also wir sehen uns wirklich als digitale Plattform, die offen ist für alle Kliniken, die sozusagen qualitativ hochwertig sind und mit uns zusammenarbeiten wollen, und haben da so ein bisschen eine andere Philosophie verfolgt. Und nun war das so, dass diese Medidate Medical One Gruppe, also Medical One wurde dann hat dann Medidate quasi auch übernommen irgendwann dann, und das stand dann zum Verkauf und zur Übernahme. Ich muss dazu sagen, dass dieser Deal, also diese Übernahme, jetzt nicht nur QNO Medical alleine gemacht hat, sondern in Partnerschaft mit den Bergmann Kliniken. Das ist der Marktführer für planbare medizinische Eingriffe in den Niederlanden. Also wir haben das jetzt nicht alleine gemacht, sondern wir haben das mit einem sehr, sehr großen Klinikpartner gemacht, der einen starken Footprint in den Niederlanden hat, der jetzt sehr stark in Deutschland zukauft und davor auch schon in Skandinavien. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir als QNO Medical nicht die gesamte Klinik übernehmen, sondern nur den digitalen Teil. Also das heißt, alles, was das Thema Traffic angeht, das Thema digitale Patienten-Journey vor der Behandlung und nach der Behandlung. Das klinische, operative Geschäft wird von den Bergmann-Kliniken übernommen. Und so ist dieser Deal auch strukturiert. Wie passt das bei uns zusammen? Das passt bei uns super gut, weil der deutsche Markt für uns, also wir sind ein deutsches Unternehmen, wir haben einen starken Footprint in Deutschland, daher geografisch passt das super gut zusammen. Das Thema plastische Chirurgie erfährt jetzt gerade einen unheimlichen Boom, auch während Corona, auch während Lockdown. Da gibt es ja auch sozusagen Leute, die sagen, dass der Boom sehr stark über die ganzen Videokonferenzen kommt und sich die Leute da immer selbst sehen. Das kann ich so nicht bestätigen noch beurteilen.
Das wäre interessant, ob das wirklich stimmt. Wollen die Leute jetzt quasi schöner sein, um in den Videokonferenzen ein hübscheres Gesicht zu haben? Ich weiß es nicht.
Ja, man sieht es ein bisschen in den Daten. Also die Frage bekomme ich ganz oft. Und wir haben in unsere Daten reingeguckt und man sieht dann schon so einen leichten Trend, wo wir sehen, dass Behandlungen, die quasi über der Schulter sichtbar sind, also alles, was Gesicht, Nase und so sind, haben schon auch einen Zuwachs in den letzten Jahren bekommen. Also zum Beispiel Nasenoperationen sind bei QNO Medical, glaube ich, um 50% gewachsen. Und Veneers, das sind so diese Keramikschalen, die man auf seine Zähne anbringt, also so wie Kronen, so ganz dünne, man nennt das auch Smile Engineering, um ein schönes Lächeln zu haben. Und das ist fast um 100% bei uns gewachsen. Also man sieht das schon. Spannend. Man sieht auch, dass das Thema Fettabsaugung und zum Beispiel Po-Lifte und so, das alles, was so die Bikini-Figur angeht, ein bisschen zurückgegangen ist. Das sind QNO Medical-Daten. Also man sieht das bei uns. Man hört das aber auch sozusagen aus der Industrie. Von daher, ja, vielleicht ein bisschen. Nochmal zurück.
Lass uns kurz auf den Deal zurückkommen. Du hast eben angesprochen, die vertikale Integration. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Ihr wollt seine Plattform für alle guten Kliniken sein, seid aber dann am Ende jetzt ja doch stark vernetzt mit einem Anbieter. Wie geht man damit um, quasi so im Sinne der Gleichberechtigung der Kliniken?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wichtig ist für uns, dass wir nach wie vor neutral bleiben für den Patienten oder die Patientin. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass wir, wie ich auch schon erwähnt habe, quasi die digitalen Assets übernehmen. Und wenn ein Patient oder eine Patientin über die Medical One Homepage eine Anfrage stellt, dann übernehmen wir diese, also dann bekommt die Patientin oder der Patient einen Service für diese Anfrage für Medical One. Wenn die Patientin oder der Patient aber sagt, ich will woanders hin oder ich interessiere mich für andere Angebote, dann bekommen die natürlich auch andere Angebote von uns im Einverständnis. Na, also das ist jetzt nicht so, dass wir exklusiv oder primär einen neutralen Patienten, der sagt, ich hätte gerne eine Information oder einen Kostenvoranschlag für, weiß nicht, für eine Nasenoperation, dass wir dann präferiert eine Klinik anzeigen. Das machen wir nie und das werden wir auch nie machen, sondern wir schlagen Kliniken vor, basierend auf den Kriterien, die dem Patienten wichtig sind.
Jetzt bist du jetzt im Health-Tech-Bereich schon länger unterwegs. Mitteleuropa würde ich jetzt mal eher so einschätzen, dass man da so mit gerade Gesundheitsdaten eher zögerlich, zurückhaltend ist. Aber wenn du so in die Zukunft blickst, und ich glaube, durch die Corona-Krise ändert sich ja auch einiges im Verständnis mit dem Umgang mit Daten. Was wird denn da alles möglich werden bei euch, vielleicht auch bei anderen, woran man heute noch gar nicht so denkt?
Ja, ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial in der Digitalisierung der Patienten-Journey. Und zwar, also wenn du dir zum Beispiel überlegst, das fängt bei so banalen Dingen an, wie wenn du ins Krankenhaus gehst, dann was bekommst du als erstes? Bekommst du einen Aufnahmebogen, der irgendwie aus 5 Seiten besteht, wo du deine Stammdaten eintragen musst. Ne? Also Name, Geburtsdatum, Vorerkrankungen. Wie oft hast du das in deinem Leben schon ausfüllen müssen? Wirklich sehr, sehr oft und es ist jedes Mal das Gleiche. Und ich glaube, das fängt halt da an, dass du, und manchmal vergisst du dann auch einfach Sachen, auch welche Medikamente du genommen hast, wann die letzte OP war und diese Themen. Und vor allem auch hast du da oft nicht die Zeit und die Ruhe, das zu machen, wenn du schon im Krankenhaus sitzt. Wieso kann man diese Daten nicht einmal speichern, die du einmal eingegeben hast? Und wieso kann man dir diesen Bogen nicht 1 oder 2 Tage vor deinem Krankenhausaufenthalt oder deinem Arztbesuch dir schon zuschicken und sagen, lieber Jakob, lies dir das doch mal durch und guck, ob das aktuell ist. Da sitzt du zu Hause, hast die Zeit, deine Medikamente nachzugucken und so weiter. Also das fängt bei ganz banalen Sachen an, wo man sagt, da ist das Thema Datenspeicherung und Digitalisierung einfach noch sehr, sehr, sehr in der Steinzeit, bis hin zu Untersuchungen der Patienten nach einer Behandlung zum Beispiel. Da ist telemedizinisch einfach sehr, sehr viel möglich. Wo ich zum Beispiel, oder was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema asynchrone Telemedizin. Also wenn man jetzt über Telemedizin nachdenkt, dann kommt dir immer so quasi der Live-Video-Call mit dem Arzt. Ne? Genau, ja. Genau. Und das hat die Herausforderung, dass der Arzt genau zu dem Zeitpunkt, wo der Patient Zeit hat, auch Zeit haben muss. Und das konkurriert oft mit dem klinischen Alltag des Arztes. Und das ist halt einer der größten Probleme bei Telemedizin, dass sozusagen dieses Scheduling sehr, sehr aufwendig ist und sehr, sehr schwierig unterzubringen ist bei Ärzten, die sonst auch sozusagen Patienten in real life sehen. Wenn du es aber so hinbekommst, und das ist das, was wir bei QNO Medical zum Beispiel auch mit anbieten, ist eine asynchrone Telemedizin. Du kannst sehr viel über Bilder, du kannst sehr viel über Video machen und der Patient oder die Patientin guckt sich das an, wenn er oder sie Zeit hat, der Arzt guckt sich das an, wenn er oder sie Zeit hat und wenn es notwendig ist, telefonieren die oder machen die einen Videocall. Das finde ich unheimlich spannend und ja, da gibt es einfach sehr, sehr viele Themen, wo man das Thema Technologie noch sehr, sehr praxisnah einsetzen kann.
Also ich sehe schon, du hast noch viele, viele Ideen, wie man die Plattform ausbauen kann. Was sind so, wenn du in die Zukunft denkst, du als Gründerin, als CEO, was sind deine großen Challenges, die du schaffen musst in den nächsten Monaten, Jahren?
Wachstum. Also mein Ziel ist es, dass wir unseren Service so breit und weit verfügbar machen wie möglich. Meine Vision ist, dass jeder Patient auf dieser Welt Zugang zu QNO Medical hat. Und so haben wir die Plattform von Anfang an auf- und ausgebaut. Die war offen für jeden. Wir haben Anfragen von Patienten mittlerweile aus über 200 Ländern gehabt. Also ich glaube, eine der wenigen Länder, von denen wir noch keine Anfrage bekommen haben, ist Nordkorea. Und ich warte aber auch noch auf den Tag, wo so eine Anfrage reinkommt und wir uns denken, wie kommt das denn zu uns? Also man findet uns mittlerweile wirklich überall und man sieht auch, wie groß die Nachfrage ist. Und mein Ziel ist es, dass wir die Plattform so groß wie möglich machen, sodass wir so vielen Patienten wie möglich helfen können.
Das ist ein super Ziel, würde ich sagen. Schauen wir vielleicht noch kurz in die Vergangenheit. Du bist ja in Österreich aufgewachsen. Mittlerweile sitzt du in Berlin. Hast, glaube ich, in Wien studiert, Medizin. Was hat dich damals weggehen lassen aus dem schönen Wien?
Ja, der Beruf. Also ich bin eine waschechte Österreicherin, also eigentlich eine Linzerin in Oberösterreich geboren und aufgewachsen. Und ich sage nach wie vor, Wien ist meine Lieblingsstadt. Ich habe echt schon an vielen Orten auf dieser Welt gelebt. New York, China, Australien, auch jetzt in Deutschland und so weiter. Aber ich komme immer wieder so gerne nach Wien zurück. Und ich glaube, wenn ich mal alt bin, dann werde ich auch wieder nach Wien zurückziehen. Das Ding ist halt, zum Gründen ist Wien, glaube ich, noch so ein bisschen suboptimal von der Investorenlandschaft, auch von der Anziehungskraft, vom internationalen Talent. Und wir bei QNO Medical leben halt davon, dass wir internationales Talent anziehen können. Und da ist Berlin einfach als Standort so ein Ticken attraktiver. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich das für Wien ändert. Ich glaube, da geschehen und passieren super coole Sachen und da ist ganz, ganz viel Potenzial. Aber für einen Gründer, der oder die in Europa gründen möchte, ist, glaube ich, Berlin schon die erste Adresse aktuell noch.
Diese Problemfelder, die werden auch in Wien immer wieder behandelt, also eben ein bisschen zu wenig VCs, noch nicht so ein Magnet für Talente, wie du sagst. Was müsste man machen, damit Wien mehr wie Berlin wird? Hast du ein paar Tipps für uns?
Ja, leider gibt es ja nicht die Zauberformel für eine Sache. Ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge, die wir machen können. Ich glaube, eine wichtige Sache ist das Thema, also das ist unter dem Schlagwort Fachkräftemangel so ein bisschen zuzuordnen. Also wie bekommen wir das denn hin, dass Unternehmen die Fachkräfte aus dem Ausland einstellen müssen? Und das ist leider notwendig aktuell, wenn man im Technologiesektor unterwegs ist. Du kriegst das nicht aus dem eigenen Markt eingestellt, so sehr du dich auch bemühst und möchtest, dass man diesen Zuzug und diese Zuwanderung vereinfacht und bürokratisch auch abbaut. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Das Zweite ist, das Thema, weiß nicht, Gründerförderung, wobei ich das Thema, ich mag das Wort Förderung nicht, weil das heißt irgendwie, dass man die Leute besonders fördern muss. Aber ich finde,
wenn
man
Steuergeld bekommt.
Ja, genau, oder so, oder na, die sind irgendwie zu doof dafür. Also das meine ich gar nicht, aber dass man sehr früh anfängt. Also ich habe zum Beispiel Medizin studiert an der MedUni Wien. Und ich hatte kein einziges Mal in den 6 Jahren darüber etwas gehört, was es denn bedeutet, ein Unternehmen zu gründen oder na, irgendwie Entrepreneurship und diese Themen. Und wenn man sich das anguckt in der Forschung, gibt es eigentlich ganz, ganz viel Entrepreneurship. Das ist genau das Entrepreneurial Mindset, das man hat, dass man aus einer Idee ein Forschungsvorhaben macht und dann was Neues herausbringt. Ich meine, das sieht man jetzt ja auch bei den ganzen Corona-Impfungen, dass es sehr, sehr nah an Innovation ist. Und dass man da in der Bildung schon ansetzt und dann natürlich das Thema Finanzierung. Ne? Ohne Finanzierung funktioniert das Thema Startup nicht. Und dass man da die Investorenlandschaft auch attraktiver macht.
Wie hat es für dich dann am Ende dann funktioniert, eben als Medizinerin quasi so, ich stelle mir das ein bisschen so vor, so aus dem Elfenbeinturm heraus, dann quasi rein in den Markt. Was hat dir dabei geholfen, das zu schaffen?
Also ich bin ja, in meinem Fall ist es so, dass ich nicht direkt aus der Medizin heraus gegründet habe. Also da gab es ja noch einige Umwege. Ich war auch in der Unternehmensberatung und war dann auch bei einem Unicorn bei einem Digital Health Unicorn in New York und habe dort sehr viel gelernt. Und das war so ein bisschen mein Weg. Also ich habe mich da schon über die Jahre rangetastet. Ich war auch über 30, also ich 31 oder 32, als ich gegründet habe. Das hat mir aber gar nicht geschadet, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde es wieder so machen, weil ich mit einem sehr robusten Erfahrungsschatz an die ganze Sache rangegangen bin und trotzdem noch sehr, sehr viel lernen musste auf meinem Weg in den letzten paar Jahren. Aber ja, also als Mediziner ist es halt schon so, dass du am Anfang sich so ein bisschen durchkämpfen musst, was jetzt betriebswirtschaftliche Grundlagen angeht, was aber auch das ganze Thema VC-Jargon, also das erste Mal ein Termsheet verhandeln und lesen und verstehen, das sind halt so Themen, da ist einfach sehr, sehr viel Learning by Doing und da ist es ganz wichtig, dass man Mentoren an seiner Seite hat und Leute, die einen unterstützen und die man da auch fragen kann, weil einfach sehr, sehr viel das steht halt nirgends, das kannst du nirgendwo lernen, da ist einfach sehr, sehr viel Erfahrung und übertragenes Wissen dabei.
Mhm. Noch eine Abschlussfrage. Wir haben uns ja vor einigen Wochen auf Clubhouse quasi kennengelernt, das erste Mal in einer Podiumsdiskussion, in einer digitalen zum Thema, ob jetzt eine neue Gründerwelle kommt. Siehst du das in Berlin schon?
Ja, also das habe ich auch in der Diskussion auf Clubhouse gesagt. Ich glaube, das Thema Gründen, und das finde ich super, wird immer salonfähiger, auch in Österreich und in Deutschland, was ja schon viel, viel länger der Fall ist in den USA. Also da gehört es fast zum guten Ton, dass du nach der Uni oder wenn du ein Dropout bist, dass du dann zuerst mal 5 Unternehmen gründest, bevor du dann irgendwie sagst, okay, es klappt für mich nicht. Und das würde ich mir auch für Österreich und für Deutschland wünschen, dass das etwas ist, wo man auch die Menschen dazu ermutigt, dies zu tun. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass, glaube ich, immer mehr erfolgreiche Gründer und Unternehmen an Sichtbarkeit gewinnen und diese öffentliche Vorbildfunktion auch vorleben. Also auch wenn man an einen Mark Zuckerberg in den USA denkt, solche Persönlichkeiten, da gibt es noch nicht so viele in Europa und gerade im deutschen Raum. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da einfach noch mehr kommt, weil ich glaube, das zieht vor allem eine starke neue Gründergeneration nach.
Jetzt muss ich noch eine allerletzte Frage stellen, und zwar, du hast ja vor allem in Deutschland mittlerweile schon Vorbildfunktion gewonnen. Du wirst ja des Öfteren wirklich als Role Model, als vorbildliche Gründerin präsentiert. So aus deinem Erfahrungsschatz heraus, du machst das jetzt schon einige Jahre, 3 schnelle Tipps an Leute, die sich überlegen zu gründen. Was gibst du denen mit auf den Weg?
Nummer 1, just do it. Es wird nie den perfekten Moment geben. Man muss einfach springen und dann wird das Wasser schon warm, wenn man schwimmt. Das zweite ist, überlegt euch gut, was euer Businessmodell ist. Ich glaube, da scheitern ganz viele, weil sie es zu spät überlegen oder sich denken, das wird schon. Also wer bezahlt euch wann und was ist der Weg dazu? Und Nummer 3 ist, überlegt euch auch ganz gut, was euer Finanzierungsmodell ist. Also seid ihr wirklich ein VC-Modell, ein Venture-Capital-Modell? Ist das eher etwas, was man über einen Kredit finanziert, was man bootstrappt? Und diese Themen, ich glaube, das sind halt so ganz grundsätzliche Themen, wo es kein richtig oder falsch gibt, sondern wo es ja eine sehr fallspezifische Beurteilung benötigt. Und nicht jeder muss halt Venture Capital einsammeln oder nicht jeder muss bootstrappen, sondern das muss für einen selbst passen.
Super, Sophie. Vielen, vielen Dank für das Interview. Tolles Gespräch. Auch ich habe einiges mitnehmen können. Ja, danke schön. Das war Sophie Chung, die Gründerin und CEO von QNO Medical, einem aufstrebenden Health Tech aus Berlin. Danke fürs Zuhören.